Guten Morgen miteinander. Geht's euch gut? Ja? Schön. Ich merke, dass meine Anwesenheit hat euch gut getan. Stimmt, oder? Und dann freue ich mich. Dieses Jahr hatte ich den Mut, 2 Wochen Ferien zu machen, nach 5 Jahren. Und das hat wirklich Mut gebraucht. Und das hat mich auch gut getan, mit meinen Enkelkindern 1 Woche zu sein. Und ich durfte wirklich viel Freude erleben. Und ich habe mich gefreut, auch wieder da zu sein. Und ich freue mich heute Morgen ganz besonders, das Wort Gottes weiterzugeben. Also ich war im Urlaub, aber trotzdem habe ich jeden Sonntag gepredigt in anderen Gemeinden. Und letzten Sonntag war ich im Südtessin und ich habe dort das Wort Gottes verkündigen dürfen. Und nach dem Gottesdienst ist eine Frau zu mir gekommen, hat sich mich begrüßt und dann hat sie gesagt, während der Predigt habe ich mich wie einen trockenen Schwamm gefühlt. Und dann später kam ein älterer Mann zu mir und sagte, ich habe nie eine solche Predigt gehört. Und ich habe mich gefragt, aber es war wirklich so, so besonders, so speziell. Aber ich habe entdeckt, das ist oft die Art und Weise, wie wir hören, die wichtig ist, die entscheidend ist und nicht unbedingt, was gesagt wird. Es hat mit unserem Herzen zu tun. Wenn wir mit dem Herzen hören, vor allem das Wort Gottes, der Heilige Geist kann uns sagen, uns verkündigen, was kein Prediger sagen kann. Es ist schwierig, von hier alle Bedürfnisse abzudecken. Jeder von uns hat andere Erwartungen, andere Bedürfnisse. Und der Prediger, der beste Prediger, kann nicht alle Bedürfnisse abdecken. Aber der Heilige Geist schon. Er kennt uns. Und wenn wir mit dem Herzen hören, dann hören wir, was der Prediger nicht sagt. Und das ist mein Wunsch heute Morgen, dass der Heilige Geist zu jeder von uns spricht. Er kennt uns, weiß, was wir brauchen. Es kann nur vielleicht ein Wort sein und das genügt. Darum wollen wir noch beten, dass wirklich der Heilige Geist zu uns spricht durch sein Wort und dass dieses Wort lebendig wird in uns und das einen Ansporn ist zum Wachstum, zum persönlichen Wachstum. Darf ich bitte aufzustehen? Ihr werdet noch länger dann sitzen bleiben müssen. Jesus, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Es ist eine Freude, hier zu sein. Es ist eine Freude, dir zu begegnen. Und du meinst gut mit jeder Einzelnen. Du kennst jeder hier. Und dir ist nichts unbekannt. Du kennst unsere Herzen. Du kennst unsere Wünsche. Du kennst uns besser als wir selbst. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist zu uns redest und dass dein Wort lebendig wird für uns persönlich. Ich danke dir und ich lobe dich, weil du Gott bist. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Nicht wahr? Unser Leben verläuft oft nicht wie geplant. Es ist unkontrollierbar. Und manchmal das Schicksal schlägt zu. Das Leben geht drunter und drüber. Die Umstände stehen gegen uns. Und manchmal ist es schwierig, sich zu verteidigen und zu schützen. Aber die Botschaft von heute soll Hoffnung in unsere Herzen bringen. In jeder von uns. Und darum möchte ich weiterfahren mit der Psalm 23. Und diese Worte werden uns Mut und Trost geben. Ich möchte heute Morgen dieser Psalm, der Vertrauenspsalm nennen. Wir lesen diesen Psalm, die alle vielleicht kennen schon auswendig. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst du meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Es ist eine wunderbare Ode an Gott und seine Treue. Und alle diese Worte sind wie eine Quelle. Bei jedem Wort sprudelt Vertrauen, Gewissheit. Es gibt keinen Zweifel. Er hat keine Frage hier, David. David drückt explizit aus: Jahwe, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist mein Fürsorger. Das ist für mich genug. Ich vertraue ihn. Ich brauche nichts mehr. Das ist meine Übersetzung von diesem Psalm. Hast du dieser Gott auf diese Weise schon erlebt in dein Leben? Oder bist du nur religiös? Nur Gottesdienst besuchen ab und zu und dann vielleicht ab und zu beten und das genügt? Oder hast du wirklich dieser große Gott in dein Leben schon erfahren und ganz konkret? Nicht vom Hören sagen, sondern weil du selber erlebt hast. Heute möchte ich euch ausnahmsweise 4 Dinge euch geben. Zuerst, Enttäuschungen gehören zum Leben. Nicht wahr? Es ist nichts Neues. Das wissen wir. Im Leben werden wir enttäuscht. Und manchmal von denen Menschen, die wir so lieben und die so nahe sind, sie können uns so enttäuschen und uns verletzen. Wir erleben Enttäuschungen, wenn Situationen anders ausgehen als erwartet. Wir haben unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen. Und wenn das nicht in Erfüllung geht, dann sind wir enttäuscht. Oder wir erleben Enttäuschungen, wenn Menschen nicht unserer Erwartung gemäß handeln. Bewusst oder unbewusst, wir erwarten Dinge von Menschen. Und wenn das nicht kommt, dann sind wir verletzt und sind wir enttäuscht und wir sind traurig. David in sein Leben, er hat viele Enttäuschungen erlebt. Schon in seiner Familie, von seinen Brüdern. Als er ging, etwas zu bringen, weil seine Brüder waren im Krieg mit Saul gegen die Philister. Als er dort ankam und wollte wissen, wie die Situation war, wer war dieser Goliath, die das Volk Gottes herausfordert? Seine Brüder haben ihn nicht verstanden. Und er wurde enttäuscht von ihnen, von ihren Haltungen, von ihren Worten. Oder sogar von seinem Schwiegervater. Er wurde sehr enttäuscht und sehr verletzt. König Saul war eifersüchtig, weil David überall war er der Beste. Und er versuchte mehrere Male, ihn zu töten. Oder in seine eigene Familie, mit seinen Kindern, mit seiner Frau, wurde er so tief enttäuscht. Ist es anders für uns? Wir erleben Enttäuschungen im Leben. Wer von euch wurde von einem anderen Mensch enttäuscht? Gibt es jemand hier? Ja, denken alle, oder? Bewusst oder unbewusst haben wir Erwartungen, manchmal an unseren Ehemann, unsere Ehefrau, an unsere Kinder, unsere Freunde, aber auch in der Gemeinde. An uns selbst haben wir Erwartungen, die wir nicht immer treu sind und erfüllen. Und da sind wir enttäuscht von anderen Menschen und von uns selbst, manchmal. Und manchmal haben wir hohe Erwartungen und realistische Erwartungen. Und je höher die Erwartungen sind, je größer die Enttäuschung sind. Letzten Samstag, ich war im Tessin, und hat mich jemand angerufen, hat schon versucht, mehrere Male mich anzurufen. Das ist jemand, der aus meiner alten Gemeinde, und hat mich angerufen und war sie so wütend. Es hat so mir geschumpfe. Sie wollte eine Telefonnummer haben von einem Pastor irgendwo in der Schweiz, wo ich nicht weiß, wo diese Telefonnummer zu finden. Und es hat angefangen. Am Schluss muss ich sagen, du, lass einmal, wenn du möchtest mit mir schimpfen, dann höre mal auf zu reden am Telefon. Wenn du möchtest mit mir reden und vernünftig reden, dann können wir weitermachen. Sonst höre mal auf. Und sie hat weitergemacht, dabei gesagt, meine Liebe, ich danke dir für das Telefon. Auf Wiedersehen, tschüss. Aber das war so viel Bitterkeit, so viel Enttäuschung aus Jahrzehnten zurück. Es war alles falsch. Alle haben falsch gehandelt, ihr gegenüber. Aber das hat mit ihrer Erwartung zu tun, nicht mit den Menschen eigentlich. Wir alle haben unsere Grenzen und wir können nicht alle Menschen glücklich machen. Ich habe viele Menschen enttäuscht. Ihr nicht, gell? Aber ich bin überzeugt, dass in jeder von uns ist ein Potenzial, ein Konfliktpotenzial. Es ist ein Potenzial, um andere Menschen unglücklich zu machen und zu enttäuschen. Es ist bei uns alle, weil wir Menschen sind. Und viele sind sicher von uns enttäuscht worden oder im Stich gelassen, wenn man sich gefühlt. Aber natürlich, wer seine Hoffnung auf Menschen setzt, früher oder später, wird enttäuscht. Es ist vorprogrammiert. Und tiefgreifende negative Erfahrungen führen zu Resignation. Es hat keinen Sinn mehr. Oder? Man macht den Leib zu und man sagt Tschüss. Viele Menschen sind verletzt, weil sie enttäuscht wurden von anderen Menschen, weil ihre Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Und für viele war ein Grund, die Gemeinde zu verlassen. Viele Menschen haben auch ihren Glauben an Gott verloren, weil sie von Gemeinden oder Leiter von Menschen, von Gläubigen enttäuscht worden sind. Was sollen wir tun mit unseren Enttäuschungen? Sollen wir irgendwo versorgen, schützen? Jemand hat gesagt, Enttäuschungen sollte man verbrennen und nicht einbalsamieren. Was können wir mit unserer Enttäuschung machen? Es gibt einen Ort, ein besonderer Ort, wo wir können alle unsere Enttäuschungen, unsere Verletzungen, und das ist das Kreuz Jesu. Dort am Kreuz können wir alles deponieren, alles weglassen und Heilung von unserer Enttäuschung empfangen. Gott ist ein Gott, der noch heute unsere Herzen heilt. Und wir sollen nicht diese Enttäuschung behalten, weil das fermentiert und irgendwann einmal explodiert. Wir sollen das bei Jesus bringen, Vergebung empfangen, Vergebung schenken und wir werden Heilung und Freiheit erfahren. Das Zweite, was ich euch sagen möchte, ist, Vertrauen bestimmt die Qualität unserem Leben. Vertrauen heißt, nicht alles kontrollieren zu müssen oder zu wollen. Es bedeutet nicht auch frei sein von Angst. Vertrauen ist lebensnotwendig. Ohne Vertrauen, wir können nicht leben. Es ist schwierig zu leben. Stellt euch vor, ganz kurz. Du gehst Brot einkaufen und isst es das nicht. Hast du kein Vertrauen zum Bäck? Und wer etwas drin hat, ein Gift, oder? Dann ich esse das Brot nicht. Dann gehe ich im Labor und vielleicht habe ich ein Labor zu Hause und ich untersuche dieses Brot, um zu sehen, ob irgendwelche Gift drin ist. Und das ist nur ein Beispiel. Wenn in allem im Leben müssten wir alles kontrollieren können, die Sicherheit haben, dass alles okay ist. Wir würden nicht mehr leben, oder? Täglich beweisen wir unser Vertrauen. Das Leben besteht aus Vertrauen. Und in der zwischenmenschlichen Beziehung oft, es braucht Zeit. Das Vertrauen ist nicht automatisch. Natürlich, es gibt Menschen, die uns Vertrauen inspirieren, die sofort, man kann sich anvertrauen, man kann wirklich vertrauen, aber bei anderen vielleicht wenig. Man ist mehr misstrauisch und es braucht eine gewisse Zeit, um vielleicht das Vertrauen zu schenken. Vertrauen ist nicht automatisch. In der Regel müssen wir jemand kennen, um wirklich vertrauen zu können. Muss man irgendwie das Vertrauen gewinnen? Das ist nicht ein Geschenk, so pauschal, dass ich alles und alle vertrauen. Es ist wichtig, eine Beziehung, eine persönliche Beziehung. Und diese persönliche Beziehung erlaubt mir, Vertrauen zu schenken oder nicht. Ist es anders in unserer Beziehung zu Gott? Es ist wichtig, Gott kennen, persönlich kennenlernen, um ihm zu vertrauen. Ich weiß, dass er Gott ist, dass er ein guter Gott ist. Wir haben es auch gesungen. Aber wenn ich das nicht erlebt habe, was mache ich, wenn ich Probleme habe, wenn ich in Not bin? Dann habe ich Mühe, ihm zu vertrauen. Wenn ich ihn kenne, wenn ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe, dann ist anders. Und David hatte diese Beziehung. Er könnte sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ich vertraue ihm blind, total. Haben wir dieses Vertrauen an Gott? Jetzt, der dritte Punkt ist, die Bibel eigentlich gibt uns Anweisungen, Anleitungen, wie wir handeln sollen. Welche Anleitungen gibt uns das Wort Gottes? David hatte diese freundschaftliche Beziehung zu Gott. Und das erlaubte ihm zu sagen, mir wird's nicht mangeln. Und auch wenn es schwierig ist, wenn diese Tal, dieser Schatten des Todes da ist, dann fürchte ich mich kein Unglück. Er kannte sein Gott. Dem Herrn zu vertrauen heißt nicht, dass ich ihn oder sein Handeln verstehe. Oft müssen wir alles verstehen, alles erklären können und dann. Aber Gottes Wort sagt uns, der Prophet Jesaja, Kapitel 55, Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es sind zwei Welten. Wir können Gott nicht verstehen. Wir können Gott nicht erklären. Wir können Gott nicht analysieren in einem Labor. Er ist Gott, er ist so groß. Und seine Wege sind einmalig. Mit meinem kleinen Verstand, ich kann das nicht verstehen und nicht erklären. Wir können nicht alles verstehen im Voraus. Wer kennt die Geschichte Josef nicht? Seine Biografie. Josef, der Sohn Jakobs, hat Gott nicht verstanden. Hat seine Wege, sein Handeln nicht verstanden. Als Teenager hat mit Begeisterung seine Träume und seine Brüder und sein Vater erzählt. Diese großartige Träume, diese Offenbarung Gottes für sein Leben und nicht nur für sein Leben, sondern für seine ganze Familie, für dein ganzes Volk. Aber er wurde nicht verstanden von seinen Brüdern und von seinem Vater auch nicht und nicht ernst genommen. Komm, Kleaber, gell? Und deswegen wurde von seinen Brüdern gehasst, wurde nicht geliebt, wurde in einen Brunnen geworfen, als Sklave verkauft, ohne Schuld im Gefängnis geworfen und vergessen. hätte er nicht das Recht gehabt, zu rebellieren und sagen, wo bist du, Gott? Du hast mir diese großartigen Träume gegeben und was ist jetzt? Ich bin in einem dunklen Gefängnis, feuchtes Gefängnis. Was soll das sein? Waren diese Träume Einbildung, eine Illusion? Oder warum lässt Gott das zu? Was habe ich gemacht, um dies zu verdienen? Es wäre ganz normal und natürlich und menschlich, wenn solche Fragen kommen. Ich habe manchmal solche Fragen gehabt in bestimmten Situationen. Was ist los? Was habe ich falsch gemacht? Aber es ist so schön, dass Josef wurde nie bitter. Er hat nie rebelliert. Er hat sein Gott vertraut. Bis am Schluss. Und schlussendlich, seine Träume wurden Realität. Es ist ganz leicht zu sagen, Herr, ich vertraue dir, kostet was es wolle. Ich will dir treu sein. Ich will mit dir leben. Ich bin dabei. Wenn alles im grünen Bereich sich bewegt, es ist leicht. Es kostet nicht viel. Es ist relativ einfach. Aber wie sieht es aus, wenn nicht mehr der grüne Bereich da ist, sondern kommt der rote Bereich? Wenn es ernst wird, wenn mit meiner Gesundheit nicht so gut geht, angeschlagen bin, wenn ich meine Stelle verliere oder wenn ich finanzielle Probleme habe, wo keine Hoffnung da ist, was mache ich? Kann ich noch Gott vertrauen? Ich habe vielleicht gebetet und versucht, Gott treu zu sein und trotzdem befinde ich mich in solche Situationen. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich bin kein Held. Es scheint vielleicht so, gell? Aber das ist nicht der Fall. Wisst ihr, der Verlust von meiner Frau hat mein ganzes Leben erschüttert. Es war wie ein starker Erdbeben, wo alles zusammenbricht. Und ich hatte und habe immer noch gewisse Fragen, aber keine Antworten. Aber das Wort, das ich sehr oft benutze, vor allem im Gebet, ist das Wort Vertraue. Ich habe immer wieder gesagt, Herr, ich verstehe das nicht. Es tut mir unheimlich weh. Aber trotzdem, ich vertraue dir. Und ich bin überzeugt, ohne das Vertrauen an meinem Gott, ich wäre nicht hier heute Morgen, um euch zu predigen und über Vertrauen zu sprechen. David sagt, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Das ist unsere Kraft. Auch wenn alles dunkel wird, allen, wenn alles so schwierig ist, er ist bei uns. Er verlässt dich nicht. Auch wenn du jetzt in Not bist, wenn du in Schwierigkeit geraten bist, er ist bei dir. Und das soll deine Kraft sein. Und sollst du ihm vertrauen. Petrus, solange er auf Jesus schaute, konnte er aufs Wasser, auf dem Wasser laufen. Aber wenn er nicht mehr Jesus geschaut hat, er fing an, drunter zu gehen. Wir müssen auf Jesus schauen. Er soll das Zentrum unseres Lebens sein. Und unser ganzes Vertrauen sollen wir auf ihn setzen. Gleich wie die Umstände sind. Es ist nichts automatisch. Gott zu vertrauen, das ist nicht einfach. Es ist ein Lernprozess. Und wir können wirklich lernen, in unserem Alltag Gott zu vertrauen und mit ihm zu rechnen. Mein letzter Gedanke für euch heute Morgen ist, Gott zeigt uns den Weg. In Sprüche 3, 5, 6 lesen wir, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wir finden da gewisse Dinge, die sehr wichtig sind. Setz dein Vertrauen auf den Herrn. Vertraue auf den Herrn. Und das nicht nur einmal, aber immer wieder. Jeden Tag und viele Male auch jeden Tag. Immer wieder setz dein Vertrauen auf den Herrn. Im Wort Gottes werden wir aufgefordert, Gott zu vertrauen und ihn zu glauben und ernst zu nehmen. Und wir sollen unser Vertrauen nicht in Menschen setzen, nicht in Leiter setzen oder menschliche Fähigkeiten setzen, sondern auf Gott. Und das ist so interessant, was in Jeremia 17, Vers 5 und 6 lesen können. Es ist Gott, der spricht und sagt, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Es ist nicht schön, an Menschen zu vertrauen. Das bedeutet nicht, dass wir misstrauisch sein sollen. Aber unser Vertrauen, wir setzen auf Gott. Er hat die Möglichkeit, uns zu helfen und zu retten, uns eine Zukunft zu geben. Wir vertrauen nicht an Menschen, sondern an Gott. Und dann der Text sagt, vertraue Gott von ganzem Herzen, nicht ein bisschen, ein paar Tröpfli, das Vertraue, jeder Tag. Sondern unser Vertrauen soll ganz, total sein auf den Herrn. Wir sollen auf ihn bauen und nicht selber versuchen zu basteln und selber Lösungen zu finden, die nur Gott geben kann. Wir sollen wie Kinder werden. Kindern vertrauen die Eltern. Also das ist so einfach, total und ganz. Wir können Gott vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Und dann der Text sagt, erkenne ihn auf allen Wegen. Also wir sollten ihn erkennen in alle Bereichen unserem Leben. Er soll einbezogen werden in all mein Tun, mein Sein, mein Denken, mein ganzes Leben. Er soll das Zentrum sein. Aber fragst du dich einmal heute Morgen, gibt es Bereiche in dein Leben, wo Gott nichts zu sagen hat? Wo kein Eintritt hat in diesem Raum? Oder welcher Platz hat Gott in mein Leben? Fragt euch das einmal. Und ganz praktisch, wie sieht es aus in meinen Finanzen? Hat Gott etwas zu sagen oder das ist mein Domain, das ist meine Sache? Was hat Gott zu tun in meinen Beziehungen? Ist er auch präsent oder bin ich der, der Entscheidungen trifft, allein? In meine Beziehung, in meine Familie, mit meinem Ehepaar, Partner. Wie sieht das aus? Wisst ihr, für mich ist vieles ein Reflex geworden. Und das ist irgendwie etwas ganz, ganz normal und spontan. Also, man könnte von der Predigt sprechen. Ich predige seit Jahrzehnten und in diese letzten 2 Jahre habe fast jeden Sonntag gepredigt. Es sind vielleicht 2, 3 Sonntage, die ich nicht gepredigt habe. Aber wisst ihr, jedes Mal für mich ist das erste Mal. Es ist nicht die Routine, die Gewohnheit. Ich weiß, wie es geht. Ich habe jemanden kennengelernt, der gesagt hat, das war ein Prediger, sagte, für mich ist genügt, wenn ich 5 Minuten vorher weiß, dass ich predigen muss. Für mich geht das nicht. Ich muss lang, lang kauen. Ich brauche Zeit. Und das ist für mich Gott zu vertrauen, dass er mir den richtigen Text gibt, die richtigen Gedanken. Es ist nicht mein Beruf, den ich ausübe, sondern das ist ein Dienst. Das ist die Berufung Gottes. Und das gibt einen Unterschied. Oder in der Seelsorge. Ich frage mich, Herr, was willst du? Was soll ich diesen Menschen sagen? Ich kann die Probleme der Menschen nicht lösen. Aber was hast du zu sagen? Oder wenn ich irgendwo gehe, mit dem Auto oder zu Fuß, dann nehme ich Jesus mit mir. Wir gehen zusammen. Herr, du führst mich. Und wenn ich Menschen treffen soll, was soll ich sagen? Wie kann ich ein Segen sein? Das ist wirklich Gott zu vertrauen. Oder ganz einfach, seit der Verlust meiner Frau habe ich angefangen zu kochen. Und dann muss ich einkaufen, oder? Und das ist manchmal ein Stress. Ich habe große Achtung für die Frauen, für die Hausfrauen. Also ihr seid wirklich wunderbar. Also es ist schwierig. Sonst. Also für mich ist, Jesus, du kommst mit, führe mich in dem, was ich kaufen soll. Oder beim Kochen. Ich bin kein Koch vom Beruf. Aber ich einbeziehe Jesus in diese praktischen Dinge. Und bis heute ist es gelungen. Und ich mache nicht immer dasselbe. Und auch wenn dieselbe Rezept ist, es wird immer anders. Es ist so interessant. Und dann Gott gibt Gedanken. Du könntest das hier drin legen. Das ist so interessant. Also in alle unsere Entscheidung, in unserem Leben, er soll der Herr sein. Nicht der Diener. Herr, mach, was ich will. Sondern wir leben zusammen. Es ist dieses Vertrauen, die da ist. Gott und uns. Und der Text sagt noch, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist nicht einfach, oder? Sollen wir unseren Verstand abschalten, nicht mehr gebrauchen? Ist das? Nein. Es ist ein Segen, gell? Dass wir einen Verstand haben, eine Intelligenz und dass wir können auch das gebrauchen. Aber im geistlichen Bereich regiert eine andere Logik. Sind andere Prinzipien, sind geistliche Prinzipien, die nicht mit unserem Verstand zusammen liegen. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dürfen wir nicht auf unseren Verstand bauen. Ich mache nur, was ich verstehe, was ich für richtig finde. Ich mache, was Gott sagt, was sein Wort mir sagt. Auch wenn gegen meinen Verstand und meine Interesse geht, ich vertraue ihm. Das ist das Beste, was wir tun können. Und dort, wo unser Verstand sagt, es ist unmöglich, es gibt keinen Ausweg, Gott sagt, es ist möglich. Mit Gott werden wir große Taten vollbringen, sagte der Psalmist. Mit ihm ist alles möglich. Martha sagte zu Jesus, Jesus, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Was hat Jesus gesagt? Wenn du glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir ihm vertrauen, ihm glauben, das Unmögliche wird möglich. Auch in dein Leben. Es gibt Wünsche, es gibt Erwartungen, es gibt Gebetsanliegen, die du vor Gott bringst. Vertraue Gott. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und Gott wird sich verherrlichen, wenn du ihm völlig vertraust. Gott zu vertrauen, bringt einfach Segen. Der letzte Vers vom Psalm sagt, deine Güte und Liebe begleiten mich am Sonntagmorgen in die Ephegetusis. Nicht wahr? Doch, das ist so. Wir sind gesegnet hier. Aber sein Segen wird uns folgen. Es kommt überall, wo wir hingehen. Wo gehst du heute Nachmittag? Hast du das Programm? Gleich wo. Sein Segen begleitet dich. Seine Gegenwart. Und Jeremia, und ich schließe mit diesen Worten, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzel zum Bach hinsteckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich noch doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und ich schließe mit dieser Frage. Willst du es wagen, ihm vollkommen zu vertrauen? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf ihn. Amen.